Hallo und herzlich willkommen zum Printerious Podcast. Der Podcast, der deine Räume mit Persönlichkeit füllt. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, unsere Expertin und Unternehmerin Denise Lang wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr kennt sie schon, wie gesagt, sie ist Unternehmerin und CEO der Lang & Lang Gruppe. Herzlich willkommen, liebe Denise.
Hallo, liebe Zuhörer, hallo Caro. Schön, dass ihr mich wieder aufnehmt, da in den Podcast. Für alle, die das erste Mal jetzt zuhören, mein Name ist Denise Lang, komme aus Leonding in Oberösterreich und ich darf jetzt schon seit bald 10 Jahren den Familienbetrieb weiterführen in dritter Generation. Und wir produzieren digital bedruckte Oberflächen, hauptsächlich fürs Interior Design, aber auch den klassischen Werbetechnikbereich bedienen wir nach wie vor.
Und wir haben heute was ganz Spezielles für euch vorbereitet. Und zwar geht's heute um Räume, sag ich mal, die uns alle geprägt haben, ob wir wollen oder nicht. Und zwar Kindergärten und Schulen. Und die ehrliche Frage lautet ja, warum sehen so viele immer noch aus wie vor 30 Jahren? Warum hat sich da nichts verändert? Also weiße Wände, ich sag mal beige Linoleumböden und vielleicht so ein paar müde Poster an der Wand, obwohl wir längst wissen, dass ja Räume beeinflussen, wie wir lernen. Und genau da wäre es ja eigentlich wichtig. Ja, und genau darüber sprechen wir heute. Und zwar, wie man diese Lernräume gestaltet, wie man sie inspirierend macht, anstatt dass man sich langweilt. Und vor allem auch, wie sie robust und sicher sind. Und da geht es tatsächlich weit mehr darum als nur um Dekoration. Und deswegen würde ich sagen, Denise, wir legen einfach mal los. Und ich fange mit der ersten Frage an. Und zwar, wie genau beeinflusst denn die Raumgestaltung eigentlich das Lernen?
Ich möchte nur, bevor ich da jetzt die Frage da beantworte, nur kurz auf das eingehen, was du gesagt hast. Es ist richtig, es gibt natürlich nach wie vor, gerade in Österreich, Deutschland oder im zentraleuropäischen Raum, sehr, sehr viel alte Gebäude, in denen dann eben die Schulen und Kindergärten und Betreuungseinrichtungen untergebracht sind. Aber ich glaube, man muss einfach auch wissen, dass es halt meistens leider Gottes dann in dem Fall halt staatlich finanziert ist. Und da gibt's halt dann nicht immer die Budgets oder wird auch nicht immer zwingend da der Fokus dann drauf gerichtet, wenn es eben um neue Budgetentscheidungen geht. Das merkt man zum Beispiel in Österreich bei Schulen, die halt quasi über das Bundesministerium finanziert sind. Wenn es dann mal so ein bisschen runterbricht, ja, wo jetzt beispielsweise eine Gemeinde einen neuen Kindergarten baut, da merkt man dann sehr wohl, dass die Architekten da auch schon dahinter sind, dass zumindest ein minimales Budget dann in diese Gestaltung fließt. Und da haben auch wir die letzten Jahre natürlich immer wieder Projekte dabei gehabt. Und es ist dann schon auch irgendwie schön zu sehen, dass es dann auch schon in die richtige Richtung geht, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also du sagst, es tut sich da schon was.
Ja, genau. Ich meine, ganz was anderes ist es natürlich dann in anderen Ländern, wenn dann Bildung privat finanziert ist oder auch natürlich eh in unseren Breiten in Privatschulen schaut, da sieht's anders aus, ja. Aber gut, es ist halt nochmal so, wie es ist. Wenn wir jetzt quasi zu deiner Frage zurückkommen, ist es natürlich immer eine Typfrage des Kindes oder der Person, die lernt, wie sie lernt. Wenn ich mich jetzt an mich zurückerinnere, ich habe immer am liebsten im Bett gelernt oder in allen möglichen Posen auf einer Couch oder am Schreibtisch mit die Füße hoch. Es gibt aber andere, die müssen sich einfach wirklich genau hinsetzen und das soll quasi nicht so viel ablenken rundherum, sondern sie sollen sich einfach darauf konzentrieren. Allgemein weiß man aus der Forschung, dass halt Räume aus verschiedenen Arten dann darauf einwirken. Das kann auf, sage ich jetzt mal, in emotionaler Hinsicht einfach eine gewisse Helligkeit sein, eine Freundlichkeit, wie das gestaltet ist. Wenn man es jetzt dann vergleicht mit einem dunklen, kahlen Raum, das ist dann eher was vielleicht ein bisschen erdrückend wirkt und die Motivation wieder senken kann. Man braucht ja nur an sich selber denken, wenn die Sonne draußen scheint, ist man automatisch schon mal besser gelaunt und man ist produktiver im Umgang.
Ja, das stimmt. Mhm.
Und das trifft halt auch auf die Räume dann zu. Je heller und freundlicher, dass sie eingerichtet sind, umso angenehmer ist es dann, sich dort weiterzubilden. Aus kognitiver Sicht weiß man, dass auch Farben da entsprechend die Konzentration beispielsweise beeinflussen. ich sage jetzt einfach einmal so, wenn es dann einfach zu viel ist, kunterbunt überladene Pinnwände, einfach eine visuelle Unruhe aufgrund von, keine Ahnung, verschiedensten Materialien, die da vermischt werden, das macht es halt dann irgendwie unrund und bringt einen vielleicht aus der Balance. Umgekehrterweise sind wieder nur reine weiße Räume wahrscheinlich einfach ein bisschen zu steril, ungemütlich, langweilig und inspirieren einen dann jetzt auch nicht.
Total. Du meinst, wenn dann zu viel ist, dass das dann vielleicht auch wie so eine Art Reizüberflutung ist?
Ja, genau. Ja, und dann glaube ich, gibt es in diesen Bereichen schon auch immer nur diese soziale Komponente, wo man einfach eine gute Mischung finden muss aus den Räumen, die wirklich fürs Lernen oder fürs gezielte einzelne Lernen, sage ich jetzt mal, bestimmt sind und jenen, wo es einfach dann trotzdem um soziale Interaktionen beispielsweise geht. Wenn ich da jetzt an die Krabbelstube von meinem Sohn denke, da gibt es den ein oder anderen Raum, da treffen sich dann auch die Gruppen untereinander. Das ist dann entweder ein Turnsaal oder ein Bällebad. In Schulen sind es vielleicht Bibliotheken und Aulen, wo man sich einfach dann mit anderen zum gemeinsamen Lernen zusammentreffen kann. Und wenn es dann um das geht, dass die Gruppe für sich ist, um einfach da ein bisschen zu gewissen Themen vielleicht einen Fortschritt zu erzielen, dann ist es natürlich gut, wenn die Räume gut abgetrennt sind voneinander.
Ja, ich denke das auf jeden Fall auch. Ich denke auch, nachdem du das auch gesagt hast, dass da immer mehr Budget und sowas auch, also dass ich sag mal so, dass die Gesellschaft sich da so ein bisschen weiterentwickelt und wenn es irgendwie geht, dass man dann schon auch so ein bisschen Budget dafür frei macht, dass der Trend schon dahin geht, dass man das mittlerweile weiß, aber ich denke, dass es immer noch nicht genug ist. Aber wir sind ja auf einem guten Weg. Wir sind ja auf einem guten Weg.
Aber ja, es gibt, was Testbildung betrifft, ganz viele Dinge, die da einmal geändert gehören. Aber wir merken es jetzt wieder in der österreichischen Politik, wie hart der Widerstand ist, wenn man sagt, man sollte mehr KI-Themen, digitale Themen aufnehmen und eben vielleicht Latein oder eben diese, sage ich jetzt mal, ausgestorbenen Dinge einfach reduzieren. Es sagt ja keiner, dass es alles komplett verschwinden muss, aber es gibt einfach, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und so soll sich halt auch die Bildung weiterentwickeln und das auf allen Ebenen und unter anderem halt auch in der Raumgestaltung dann, ja.
Ja, total, total. Es ist halt schwierig, ne? Also es ist ja in Deutschland auch genauso, dass auch dieses, können wir stundenlang drüber reden, wahrscheinlich auch dieses ganze Schulsystem natürlich wahnsinnig alt ist und so nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht, ja, aber die Welt entwickelt sich halt weiter und so ist das eben auch genauso im Design und im Lernen. Und ich finde auch, man sollte es den Kindern so einfach wie möglich machen zu lernen, weil wir sind so reizüberflutet durch unsere Smartphones und Tablets, was ja auch Kinder schon im kleinsten Alter irgendwie bekommen. Und das macht das alles viel schwieriger zu lernen. Und warum dann nicht wirklich, ich sag mal, genau dort anfangen, wo dann die Kinder auch viele Stunden verbringen und eigentlich spielen sollen und lernen sollen, da nicht dann wirklich im Design anfangen. Naja, ja. Aber es ist ja auch nicht nur das Design, sondern die Realität ist ja auch, dass Kindergärten und Schulen harte Umgebungen sind, sage ich jetzt mal. Also da ist viel Abnutzung, die spielen viel, da ist viel Bewegung. Die Frage ist ja, wie man das auch gestalterisch so designen kann, dass es nicht nur schön aussieht, was bringt, das Lernen fördert und auch robust ist.
Ja, also es ist natürlich immer quasi eine wichtige Sache, sich darüber Gedanken zu machen, wo mache ich die Gestaltung und welche Anforderungen sind dann damit verbunden. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel dran denke, wenn du ganz viele Glasflächen hast, dann musst du die auch gestalten, damit man eben einfach auch, sage ich jetzt mal, da einen gewissen Anprallschutz hat oder diesen Sicherheitsaspekt hat, dass man nicht gegen die Glasscheiben läuft. Und das ist dann zum Beispiel was, das muss ich sowieso tun. Und wenn ich es tun muss, dann kann ich es auch einfach mit lieblichen Grafiken machen, ja. Mit Tieren, mit einer Dschungelgeschichte, mit einem Bällemotiv oder was auch immer mir halt dann einfällt, ja. Wenn du jetzt von Wandverkleidungen und solchen Dingen sprichst, dann muss man halt einfach drauf aufpassen, dass das Material als solches stabil ist. Also da bringt man wahrscheinlich irgendwie so eine weiche Hartschaumplatte nicht viel. Da sollte man dann eher mit Aluverbund arbeiten oder HPL-beschichteten Oberflächen. Also eben zum Beispiel Dekorspanplatten, die sind einfach in sich robust, die sind auch kratzfest, die sind abwischbar, die sind komplett langlebig. Und wir haben mit unserer Technologie auch einen Weg gefunden, wie auch der Druck entsprechend diese Kriterien dann erfüllt. Und somit kann ich dann eben die Funktionalität der, wie soll ich sagen, der Robustheit kombinieren mit dem Design und muss mir nicht entweder oder dann für was entscheiden. Also es ist, gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wichtig ist einfach immer nur, dass man darüber spricht, wo sein soll und welche Anforderungen in dem Bereich gegeben sind. Weil eins ist halt trotzdem immer irgendwo klar, ja. Die Sicherheit geht vor, sage ich jetzt mal. Keine scharfen Kanten und so Dinge sind natürlich absolute ja, Basiskriterien für die Gestaltung. Dann hast du noch so Themen wie Brandschutz vielleicht. Dann natürlich irgendwo die Nachhaltigkeit oder die, dass halt keine gefährlichen Schadstoffe dabei sind. Also das muss man natürlich immer erfüllen, ja.
Ja, hundertprozentig. Und ich glaube, wenn man sich da beschäftigt, wie du schon sagst, dann gibt es da so, so, so viele Möglichkeiten mit so vielen verschiedenen Materialien, wo man das wirklich gut benutzen kann. Und man müsste rein theoretisch eigentlich nur loslegen. Aber es ist wahrscheinlich auch wie immer eine Frage des Budgets. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, wir haben zwar schon mal so ein bisschen eine Folge gemacht in diesem Podcast über Farbpsychologie und wie verschiedene Farben wirken, aber es interessiert mich natürlich jetzt hier in dem Zusammenhang natürlich auch, welche Farben funktionieren in gerade solchen Lernräumen besonders gut und welche vielleicht eher nicht.
Also was man ganz klar weiß, ist, dass einfach natürliche Farben absolut, sage ich jetzt mal, boomen in dem Bereich. Mit natürlichen Farben meine ich eben Dinge, die auch wirklich die Natur beispielsweise verkörpern. Also irgendwelche Grüntöne, Brauntöne, also sage ich jetzt mal auch Naturmotive, Wälder, Wiesen, Berge, Seen, Blumen, eben dann. Sage ich jetzt mal, wenn man die Tierwelt mit einbindet, halt eben auch Waldtiere, Dschungeltiere, Vögel, Schmetterlinge, also alles in dem Bereich, was eben irgendwo die Natur verkörpert. Das sind halt meistens eher auch dann warme und gedeckte Farben, die fördern halt dann eher die Konzentration. Oder auch ein helles Blau, warme Erdtöne, Pastelltöne. Diese Kombination, die machen einfach Räume unglaublich freundlich, überladen dann auch nicht gleich, geben so ein bisschen Struktur und Form, was glaube ich auch gar nicht so unwesentlich ist. Und ja, im Endeffekt, wenn man jetzt das komplette Gegenteil dazu nimmt, eben also kräftige Farben, intensive Farben, Rot macht sehr, sehr schnell aggressiv zum Beispiel. Also das wäre dann eher was, auf das würde ich halt dann klar verzichten.
Oder vielleicht dann nur irgendwie punktuell oder sowas einsetzen, aber nicht den ganzen Raum irgendwie, ja, ich sag mal, damit zukleistern, weil ansonsten wird es ein
Absolut.
bisschen schwierig. Ja, ich kann mir das gut auch vorstellen. Da sind wir wieder beim Thema Reizüberflutung. Wenn alles kreuz und quer bunt ist und komplett überladen und so extrem. Wie nennt man das denn? Intensiv wahrscheinlich auch von den Farben her. Dann ist man so abgelenkt, so reizüberflutet, dass man sich nicht mehr auf sein Lernzettelchen oder auf den Lehrer konzentrieren kann. Und das ist natürlich dann schwierig und suboptimal.
Ich glaube, du musst da immer ein bisschen unterscheiden dann, wo du genau bist. Ja, wenn du jetzt Kindergarten, Schule nimmst oder vielleicht dann später Universität, das sind halt einfach von den Altersgruppen her dann komplett verschiedene Zielgruppen, und auch dann in den jeweiligen pädagogischen Konzepten ja ganz andere Zugänge zum Thema Lernen. Das heißt, wenn du jetzt mit den ganz Kleinen anfängst in der Krabbelstube oder im Kindergarten, dann geht es halt einfach nur irgendwie darum, die Welt so ein bisschen spielerisch zu entdecken und über das im Endeffekt dann zu lernen. Und da darfst du natürlich schon ein bisschen bunter sein, ein bisschen ganz viele verschiedene Themen, sage ich jetzt mal, im Design aufgreifen. Wenn es dann Richtung Schule und so weiter geht, dann ist natürlich schon ein bisschen ein anderer Anspruch an das Lernen da oder auch eine andere Art von Lernen, sage ich jetzt mal. Da sind dann natürlich schon ein bisschen gezieltere Konzepte gefragt und vielleicht nicht mehr das Kunterbunte, sondern da sollte man sich dann schon eher ein bisschen festlegen, ja. Einfach ein gezieltes Farbkonzept dann in die Gestaltung mit aufnehmen. Und da macht es halt wahrscheinlich keinen Sinn mehr, wenn ich jetzt da dann in der Motivwelt oder in der Bildwelt gesprochen halt irgendwelche Bälle oder Tiere oder sonstige Dinge halt an den Wänden oder Glastrennwänden und so weiter gestalte.
Da sind
Deshalb.
wir gerade beim richtigen Thema, aber was meinst du denn, welche Motive gut sind?
Du meinst jetzt für die Schule oder was meinst du?
Ja, sag mal, können wir alles durchgehen? Kindergarten vielleicht als erstes.
Naja gut, im Kindergarten, eben wo es ums Erlebnis geht und das spielerische Lernen, da ist, glaube ich, so ziemlich alles erlaubt, wo sich Kinder jetzt nicht fürchten. Das können jetzt die Tiere sein, das kann die Natur sein, das kann, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen was mit ja, Illustrationen sein, die ein bisschen Fantasien wecken, das kann richtig ein bisschen das Universum sein. Also das können eigentlich ganz viele verschiedene Dinge sein, die halt Kinder in dem Alter begeistern, sage ich jetzt einfach mal, oder faszinieren. Wenn es halt dann ein bisschen älter werden und das Lernen halt schon ein bisschen konkreter wird, dann hast du halt vielleicht ein bisschen Zahlenspiele, Weltkarten, was Lustiges mit dem Alphabet zum Beispiel, ja. Also man kann sich da, glaube ich, dann auch trotzdem noch austoben, aber es sollte halt schon ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, von diesen Themen bieten, die dann ja auch wirklich gelernt werden. Und je älter das man dann wird, also wenn man dann an Gymnasium denkt, oder da kann es halt dann auch schon einmal ein bisschen wissenschaftlicher natürlich sein, ja. Also das würde ich sagen, richtet sich dann auch ein bisschen vielleicht nach den Themen, die gelernt werden. Ja, wenn man jetzt Chemie nimmt oder Biologie oder Geografie, da kann man ruhig dann in die Richtung auch dann schon thematisch was gestalten in diesen Räumen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, was du gerade gesagt hast mit der Weltkarte in Grundschulen zum Beispiel. Das kann ich mir super gut vorstellen. Dann kann man das nämlich auch mit Farben, vielleicht mit so einem Blauton, ne, wie die Weltkarte ja auch oft ist, kann man das schön mit gedeckten Farben machen, nicht zu überladen, hat trotzdem noch diesen Lerneffekt mit dabei und das ist inspirierend. Und dann kann man ja zum Beispiel dann auch noch irgendwie für diese jeweiligen Länder so, ich sag mal, Icons oder sowas hinmachen, was zu dem, keine Ahnung, Ägypten, Pyramiden oder Kamele oder sowas. Und das bringt ja auch schon wieder die Kultur dann auch schon wieder so ein bisschen näher. Und sowas finde ich dann sehr, sehr schön und inspirierend. Man könnte so viel machen. Also es gibt wirklich so viele schöne Möglichkeiten. Man muss es nur umsetzen.
Das ist absolut richtig, ja.
Ja, die Frage ist ja auch, wenn ich mich jetzt für ein Design entscheide, dann bin ich ja daran gebunden, oder? Muss ich das dann für die nächsten 30 Jahre oder 50 Jahre oder was auch immer, muss ich das dann benutzen? Oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man da so ein bisschen Flexibilität schafft?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, was man sich von einer Flexibilität erwartet. Grundsätzlich haben wir jetzt schon festgestellt bei den ein oder anderen Projekten die letzte Zeit, dass auch so irgendwo die Schule langsam in diesem Identitätsthema angekommen ist, ja. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, das ist jetzt der Ort, da gehst du jetzt 5 Tage die Woche hin, von der Früh bis am Nachmittag und bist halt einfach dort, sondern man versucht auch irgendwie, das nicht nur angenehm zu gestalten, um das Lernen, sage ich jetzt mal, entsprechend zu erleichtern, sondern man versucht auch so ein bisschen eine Identität zu schaffen, dass der Schüler auch wirklich dann gerne geht oder auch weiß, was er jetzt an seiner Schule hat. Ja, also das ist so ein bisschen eine langsame CI-Thematik, die man ja aus anderen Bereichen, egal ob es jetzt Bürowelten oder Hotellerie oder sonst irgendwas ist, ja schon kennt, das sich auch so ein bisschen in der Schule etabliert. Also da geht es dann darum, dass man nicht nur einfach hat, okay, es gibt dann ein Logo der Schule zum Beispiel, und das war's und innen drinnen ist von der Gestaltung her halt alles irgendwie, sondern man versucht auch da den Schulgebäuden an sich ein bisschen zumindest eine Identität zu geben, was einfach dann ein Wiedererkennungsmerkmal oder für die Schüler einfach angenehmer ist, weil er einfach weiß, wo er dann konkret ist, ja. Und bei diesen Projekten war es eigentlich dann auch ganz schön zu sehen, wenn man da die Schüler mit einbezieht, dass sie auch beispielsweise die ein oder andere waren, das im Zuge beispielsweise eines Zeichenunterrichts halt dann auch selber gestalten dürfen mit Wandfarben. Das hat ihnen halt dann trotzdem natürlich auch so ein bisschen den Charakter gegeben, ja, das ist jetzt nicht nur irgendein Raum, sondern das ist vielleicht jetzt mein Raum, weil ich halt da auch was dazu beigetragen habe. Also das ist, glaube ich, sage ich jetzt mal, der eine Punkt der Flexibilität, dass man auch sagt, okay, welche Zugänge habe ich, dieses Design vielleicht auch so ein bisschen in den Schulalltag zu integrieren, und wie permanent das dann ist, muss man halt einfach entscheiden, ja. Aber ich würde halt sagen, was das betrifft, vielleicht ein bisschen weniger Flexibilität, damit man einfach diese Identität schafft. Und wenn es jetzt darum geht, sich eine Flexibilität in der Materialwelt zu schaffen, na, da gibt es natürlich dann genug Wände, ja. Oder genug Möglichkeiten, nimmt man halt beispielsweise mobile Raumteile her oder arbeitet mit Spannrahmensystemen, die auch gleichzeitig dann Akustikmöglichkeiten mitbringen. Da kann ich dann immer wieder mal das Motiv wechseln. Wir haben jetzt auch die ein oder anderen Bilderrahmen beispielsweise schon gefertigt, wo man einfach dann das immer wieder tauschen kann. Wir haben auch beim Beschilderungskonzept flexible Schilder mit dazugegeben, dass wenn halt einfach Veranstaltungen auch sind oder irgendeine spezielle Thematik, sage ich jetzt einfach einmal, für ein paar Wochen hervorgehoben werden soll, dass du das halt individuell an das anpassen kannst. Aber ich glaube, das Grundkonzept vom Design eben mit Rücksicht auf dieses Identitätsthema sollte halt dann vielleicht ein bisschen weniger flexibel sein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind gute Punkte, die du gerade angesprochen hast, und auch mit der Identität. Ich denke, wenn Kinder auch mit einbezogen werden, dann hat das natürlich auch eine wahnsinnige emotionale Bindung, und dann braucht man dieses, ich sag mal, flexible oder immer dieses, dass man diesen Drang, immer was Neues zu haben zu wollen oder so, braucht man dann gar nicht, weil die sind dann ein Teil des Großen und Ganzen, und das ist natürlich dann auch wirklich sehr, sehr schön und bindet einfach auch. Und dann lernt man dann natürlich auch gerne, wenn man sagt, ich habe diesen Raum mitgestaltet.
Ja, absolut richtig, ja.
Ja. Jetzt haben wir über Materialien gesprochen und über verschiedene Designs und Farben. Jetzt ist natürlich auch die Hygiene und Sauberkeit noch so ein großes Thema, das, ich sag mal, nicht vergessen werden sollte. Welche Standards gibt es denn, die erfüllt werden müssen, genau bei solchen Bereichen?
Na, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, in welchen Bereichen dann von der Schule man ist oder vom Kindergarten. Das, was sicherlich immer der Fall ist, ist, dass es halt im Endeffekt abwaschbar sein sollte, Desinfektionsmittel beständig. Also es bringt jetzt nichts, wenn man ganz viel mit Stoff und weichen Dingen macht, weil man muss immer damit rechnen im Kindergarten, dass ein Kind mal mit einem Stift irgendwo rangeht und herumkritzelt. Man muss, sage ich jetzt mal, gerade wenn man im Winter ist, wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch bewusst Dinge desinfizieren, einfach um ein bisschen diese Keimschleuder, die du oft hast, zu reduzieren. Das heißt, in die Richtung musst du auf alle Fälle beständig sein und sollte halt mit den ein oder anderen Reinigern natürlich dann auch kein Problem sein. Eine besondere Herausforderung hast du halt dann noch in den WCs, in den Sanitärbereichen eigentlich, in den Küchen, in der Mensa, dort wo eben auch quasi Berührungspunkte mit Lebensmitteln sind. Da ist nochmal ein bisschen besonders, sage ich mal, da verwenden wir dann gerne bedruckte Gläser, fahren damit auch gut, da hat man wenig Fugen, man kann es super sauber absilikonieren, du hast im Vorne eigentlich nur eine klare Glasfläche, die du problemlos abwischen kannst, oder man nimmt halt beschichtete, bedruckte HPL-Platten, das ist alles noch hygienisch. Also was ich eher nicht machen würde, sind irgendwelche Papierposter oder ja, Papiertapeten, also alles, was dann zu günstig ist im Endeffekt in diesen Bereichen, ja.
Ja, klar, da eckt man einmal an mit dem Stuhl oder sonst irgendwas, und dann sind da natürlich Macken drinne, und das macht ja dann das ganze Motiv auch kaputt.
Genau, ja.
Wie sieht es mit der Raumakustik aus? Also wenn ich zum Beispiel an meine alte Schule denke, wir hatten natürlich immer diesen Teppichboden. Der hat dann natürlich schon mal so einiges, ich sag mal, an der Raumakustik verbessert, aber auch noch nicht so perfekt. Was kann man in diesen großen Flächen ja machen, damit diese Tonalität einfach verbessert und dass es nicht so hallt?
Naja, man verwendet natürlich in diesen Einrichtungen natürlich sehr gerne harte Böden, eher wenig Teppich. Also mich wundert es fast, dass du in der Schule Teppich hattest. Wir hatten es nicht.
Das ist auch eine ganz, ganz, ganz alte Schule gewesen. Also es war auch wirklich ein riesiger Betonbunker damals bei uns und das war auch wirklich ja ziemlich schrecklich. Die Fenster gingen nicht richtig auf und ach ja, also es war auch, glaube ich, noch in der um den Zweiten Weltkrieg wurde diese Schule gebaut. Also die war relativ, relativ alt und dunkel.
Okay, super. Na, aber also wenn ich mich jetzt dann an meine Schule zurückerinnere, also wir haben natürlich das, was du leicht reinigen kannst am Boden, weil einfach viel Schmutz kommt. Wir haben aber dann auch viel Glasflächen gehabt. Also die einzige Möglichkeit wirklich, damit du dort ein bisschen Akustik ins Spiel gebracht hast, war eben die Decke oder auch die Wand. Und da hat man halt dann schon geschaut, dass man eben beispielsweise sage ich jetzt mal, an Stoff nimmt und dahinter, wie soll ich sagen, so eine Art Filz hatte, wo man eben dann raufpinnen konnte, dann war das eben gleichzeitig Akustikpanel und Pinnwand, sage ich jetzt mal. An der Decke ist es in solchen Fällen nie verkehrt, da entweder die klassischen Metalldeckenkassetten zu verwenden, mit dieser kleinen Perforierung drinnen, damit sie akustisch wirksam sind, oder auch wirklich Spanndecken und so weiter zu machen. Das ist eigentlich unabdingbar. Doch, sage ich jetzt mal, Möglichkeiten fürs kleine Börserl, gerade wenn man wieder ans Budget denkt. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, ja, weil einfach das Lernen dann viel einfacher ist und man nicht so schnell müde wird oder die Konzentration halt drunter leidet.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde auch, die Konzentration leidet, weil wenn der Raumakustik nicht gut ist und es so hallt, dann hast du ja auch Probleme zuzuhören, ne? Also finde ich, das kommt ja dann irgendwie auch noch mit dazu. Und ich finde auch, dass das ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Gibt es denn irgendwelche Beispiele, die ihr schon in Schulen oder Kindergärten umgesetzt habt?
Ja, wir haben, sage ich jetzt mal, in unserer näheren Umgebung eigentlich schon wirklich viele Schulen und Kindergärten gemacht. Das sind halt dann sehr oft einfach Folierungen eben von Glastrennwänden mit irgendwelchen netten Motiven im Kindergarten. Wir haben auch schon Gläser bedruckt, eben für die Sanitärbereiche oder für die Küche. Wir haben eben Akustikpaneele gemacht. Wir haben diverseste HPL-Platten bedruckt, entweder für das ein oder andere Möbelstück, oder wir haben sogar schon Türen bedruckt, weil einfach quasi da das Leitsystem oder die Beschriftung dieser jeweiligen Räume in der Schule direkt auf die Tür gebracht worden ist. Sonstige andere Beschilderungen. Also man merkt schon, gerade die neu gebaut werden oder da, wo wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand genommen wird, die umgebaut werden, da gibt es eben diesen Identitätsanspruch, sage ich jetzt mal, der zumindest ein leichtes Branding dann in die wichtigsten Bereiche bringt, oder eben, wo man ein bisschen spannenderes Leitsystem jetzt macht, wie eigentlich nur irgendwelche Raumnummern oder Namen an die Tür zu klatschen. Also es gibt da schon die ein oder anderen Ideen, die da jetzt in die Hand genommen werden, ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was würdest du zum Ende der Folge, ich sag mal, unseren Zuhörern mitgeben wollen? Vielleicht ein Tipp oder irgendwas, gerade zu diesem Thema Lernen in Lehrräumen?
Ein Tipp ist sicherlich, dass man sich genau mit der Zielgruppe beschäftigen muss, ja. Welche Altersgruppe, welche Kinder, welche thematischen Schwerpunkte. Es gibt ja, sage ich jetzt mal, technische Schulen, Informatikschulen oder eben, wo es eher um das digitale Computer-Thema geht. Es gibt musikalisch-kreative Schulen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch weiß, was dann in diesen jeweiligen Räumen auch gelernt wird, und man sich da ein bisschen danach richtet. Also das ist sicherlich ein Tipp, und ja, gerne auch die Kinder direkt oder die Jugendlichen direkt mit einbeziehen. Ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig, weil auch das vielleicht irgendwo eine Art des Lernens dann ist, ja, sich Gedanken zu machen, wie setze ich den Raum jetzt für mich selber um, dass er uns gefällt, ja.
Ja, total. Ich finde, das ist ein schöner Tipp und auch ein schönes Schlusswort. Und wenn du jetzt gerade diese Folge anhörst und sagst, hey, das sind tolle Tipps und ich habe da wirklich vielleicht was, was ich umsetzen möchte, oder auch wenn es nur im Privaten ist, vielleicht beim Sohn, bei der Tochter, was auch immer, dann schaut doch mal gerne in die Shownotes vorbei. Dort haben wir Denise und ihr Team natürlich direkt verlinkt. Und falls du diese Folge gerade auf YouTube streamst, natürlich auch hier gerne in der Infobox, dann bist du bei einem Klick direkt bei Denise und kannst einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen oder dir einfach ein bisschen Inspiration auf den Webseiten holen. Und ich sage herzlichen Dank, liebe Denise, für diese tollen Tipps und diese tolle Folge, und ich freue mich auf unsere nächsten.
Sehr, sehr gern, Caro. Es hat mich wieder gefreut, dass du mich mitgenommen hast. Und ja, bin schon gespannt, welche Lernwelten dann in Zukunft jetzt bei uns gemacht werden. Also wo die Reise hingeht.